Geschätzte Hörerin, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigt zwischen Auffahrt und Pfingsten. Am heutigen Sonntag haben wir uns auf den Weg gemacht, voraus, geh aus mein Herz und suche Freude in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Das Lied von Paul Gerhardt steht im Mittelpunkt der Predigt und dazu gehören wir zwei Lesungen, die sich schon ein bisschen auf die Pfingsten ausrichten, aber auch mit der Schöpfung zu tun haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen, auch ganz besonders mit dem Schlusslied ganz am Ende des Podcasts. Ein Bauernbübli in der Interpretation von der Organistin Natalia Rizova. Ein ganz fulminantes Bauernbübli, das sie uns da am Schluss des Gottesdienst gespielt hat. Ich wünsche euch eine gute Woche auf Pfingsten her. Hüt nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Als erste Lesung hören wir aus dem Johannesevangelium, aus dem 13. und 14. Kapitel Auszug, schon ein bisschen im Hinblick auf Pfingsten. Schon aus der Abschiedsrede von Jesus. Jesus, bevor er beim Johannes im Evangelium verhaftet und gekreuzigt wird, wird er eine ganz lange Rede halten, ja, und wird noch sagen, was jetzt alles kommt, und wird so die Jünger bereit machen. Und er redet ja auch eben von einem Weg, den er geht zum Vater, und dann nachher auch später eben vom Heiligen Geist, vom sogenannten Tröster, wo die Jünger wird begleiten, wenn Jesus sie verlassen hat. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, ihr kennt ihn ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr erkennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die auch ich getan habe. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde euch ihn schicken und darum bitten beim Vater. Er wird euch den Geist der Wahrheit, den Tröster, senden. Ihn kennt die Welt nicht. Sie sieht ihn nicht und kann ihn nicht bekommen. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wort von Gott, heute für uns. Amen. Liebe Gemeinde, als zweite Lesung hören wir aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, ab Vers 18. Der Paulus tut da eben auch vom Heiligen Geist erzählen und sagt eben, alle, die sich von diesem Gottesgeist leiten lassen, sind Söhne und Töchter von Gott und sollen nicht Angst haben, sondern der Geist soll die Angst vertreiben und den Blick zum guten Vater im Himmel erheben. Mit ihm verbinden, aber auch mit Jesus Christus. Und weil er sagt, Jesus Christus hat auch die beiden Seiten von der Welt erlebt. Er hat gelitten, wie er am Kreuz eben gelitten hat und unter den Umständen in der Welt. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite eben auch die Auferstehung von Jesus. Die Kraft, die drinnen ist, beides erleben die vom Geist von Gott geführt werden. Und aber auch die Schöpfung eben, sie ist auch beidem unterworfen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer aus dem 8. Kapitel. Liebe Geschwister, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unsere Körper erlöst werden. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wort von Gott, heute für uns. Amen. Wir hören ein kurzes Orgelspiel. Sommerzeit, aber passend zu unserem heutigen Gottesdienst für die Menschen, die unterwegs sind, ist das auch ein Lied, das ja die Leute rauslockt, das
Regenslied, wo es ein bisschen Melodie reinkommt, aber nachher tut es einen so ein bisschen mitbewegen, habe ich das Gefühl. Und es ist aus einer Lebenserfahrung entstanden, das Lied, wo man sagen kann, Paul Gerhardt hat ein Leben gehabt, das er sich hat ziemlich durchbeissen musste. Seine Kindheit war geprägt vom Verlust von seinen Eltern. Als er 12-jährig war, hat er den Vater verloren. Als er 14-jährig war, hat er die Mutter verloren. Aber er konnte eine gute Ausbildung machen. Er hat Theologie studiert und hatte das Rüstzeug, um Pfarrer zu werden. Aber seine Ausbildung ist in der Zeit vom 30-jährigen Krieg gefallen, von 1618 bis 1648. Die Zeit, wo das Deutschland und im Heiligen Römischen Reich, eben das Deutschland und das heutige Österreich, immer wieder eben so von Krieg, von Eroberungsfeldzügen, ist heimgesucht worden, mal ein bisschen im einen Bereich, im Norden, mal im Süden. Es war immer ein bisschen verteilt gewesen und so haben wir dann zwischen ihnen schon wieder ein bisschen studieren und dann ist es wieder ein bisschen besser gegangen. Eine schwierige Zeit für ihn, das Studium in der Kriegszeit. Und doch hat er dann geheiratet und hat aber dann von seinen 5 Kindern, die er hatte, hat er nur eins überlebt. Die anderen sind schon während seiner Lebzeit noch gestorben. Es war also auch in der Nachkriegszeit, nach 1648, noch schwierig gewesen. Und wenn man doch das Lied sehen, ist doch ein ganz etwas anderes, was uns da entgegenkommt. Und man kann sich fragen, wie kann der Paul Gerhardt so ein Loblied singen, wenn er ja in so einer strauben Zeit, könnte man sagen, gelebt hat. Und das ist von daher, dass er sich sehr stark eben auf die Bibel vertraut hat, auf das, was er in der Bibel gelesen hat, für sich als Wort in Anspruch genommen hat und gesagt, mal, Gott ist doch mir nach, ob es manchmal eben schwierige Momente und Momente vom Leiden gibt im Leben. Die Idee vom Lied ist eben 1 bis 7, könnte man sagen, ist Betrachtung von all dem, was die Sommerzeit bietet, an schönen Sachen, eben von den Bäumen über die Tiere bis zu den Beinen, die rumfliegen und das Getreide, das wächst. Und in der Strophe 8 kommt dann der Übergang. Und dann sagt er, ja, ich selber, ich will nicht ruhen, ich will auch Gott loben für das Schöne. Und dann haben wir einen kleinen Ausflug im Himmel von 9, Strophe 9 bis 11. Ist so ein bisschen von der Erde, von dem, was man hier auf der Erde sieht, der Übergang im Himmel. Und dann haben wir von Strophe 12 bis 15 dann wieder den Weg auf die Erde, wo es eben dann wieder darum geht, dann können wir das. Wie kann man das miteinander verbinden, dass eben nicht nur das Schöne, sondern auch das Schwierige hier auf der Erde passiert. Eben der erste, der ist bis 7 Strophen. Geh aus mein Herz und suche Freude, so der Impuls, geh raus. Ist so der Anfang, wo man sich, wenn es bis euch geht, ob ihr immer sehr motiviert seid, nachher mal für einen Spaziergang aufzumachen oder aufzubrechen, zu freien. Ich lese, ich höre so viel aus dem raus. Geh doch wieder mal raus. Tu dich aufraffen, tu dich aufmachen, weil es gibt so viel draussen zu entdecken. Vielleicht sich selber locken und Gott draussen entdecken. Das heisst aber, geh aus mein Herz und suche Freude. Also, Freude ist nicht einfach da, sondern man muss sie auch noch ein bisschen suchen. Man soll genau heranschauen. Und dann heisst es, geh aus mein Herz. Also man soll mit dem Herz rausgehen, mit dem Gefühl, mit dem Eindruck, wo einem das Herz wachsen und die sprechen. So können wir uns fragen, liebe Mitfeierende im Internet, liebe Gemeinde, gibt es Momente, wo du dir mehr solltest sagen, los, geh raus, gibt es Wege, wo der Mess etwas sagen kann, geh ein bisschen die liebe, schöne Sommerzeit suchen und aus der Verdrossenheit, wie jetzt so ein Paul Gerhardt würde sagen, rauszukommen, ein bisschen aus dem Drehen, um sich selber oder vielleicht ein bisschen am Boden zu sein, sondern eben aufzusteigen, so wie der Bein eben ausfliegen, die unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her und sucht hier und da die edle Honigspeise, eben mit der Voraussetzung, es wächst etwas draussen, etwas, das einem anzieht, etwas, das man sehen kann. Und das heisst, schau an deines Gottes Gaben, also das, was wir draussen sehen, das ist nicht einfach da, sondern das ist von Gott in die Welt hineingesetzt. Gott will dir damit eine Freude machen, denke ich. Eine Freude, die Gott sagt, ich will dein Gott sein, der dir etwas schenkt, der dir eine Freude macht mit all dem, was wachst und lebt. Wir können uns freuen und sagen, oh, schau, da ist einer, der uns etwas schenkt. Wir können nicht alles selber machen. Dass es so schön wächst in diesem Jahr, merken wir ja jetzt, das liegt auch am guten Wetter. Das liegt nicht nur an uns selber oder an denen, die das ausgesagt haben. Oder die feinen Erdbeeren, die wir jetzt haben, die letztes Jahr ein bisschen im Sumpf und im Wasser sind gestanden. Ein Geschenk, das Schöne, das uns die Natur jetzt bietet. Und dann zählt er auf, was gibt es denn alles anzuschauen? Die schönen Gärten, die schön geschmückt sind. Dann kommen Bäume und Blumen, Pflanzen. Schönes, prächtiges Wachsen, satte Farben, fette Blätter. Und man könnte sagen, wird ja nur die Schönen angesprochen. Es ist halt eben eine Ermutigung, eben auch nach. Wenn man denkt, dass das Lied vielleicht in der Kriegszeit ist gewachsen, dann freut man sich umso mehr an dem Schönen. Und dann will man den Lebenswillen wieder stärken mit dem Schönen, das man sieht. Und kann sagen, wow, es gibt doch noch etwas Schönes, das ich mich dran haben kann. Ich will auf dem aufbauen. Dann haben wir die Vögel, die den Raum erfüllen, die Lerchentauben, die Nachtigall. Und es kommen die anderen Sinne neben dem Schauen, neben dem Hören. Und dann Tiere, die die Erde bewohnen werden, aufzählt. Die schönen Schafe und Hirten, die etwa mal blöken. Da haben wir dann auch die Ohren, wo man etwas, wo man noch hört. Also ganz alle Sinne. Und dann kommt in der sechsten Strophe noch das, was aus der Arbeit herauswächst. Sei das der Honig oder sei das eben der Wein aus der Rebe, der kommt, wo man dafür muss arbeiten, wo man aber nachher eine schöne Frucht hat. Oder eben der Weizen, der da wächst, der bedeutet, dass es keine Hungersnot gibt. Und so können wir uns fragen, wo nehmen wir uns Zeit zum Schauen, zum Hören und zum Staunen über das Wachstum mit der Natur. Eben die Kultur vom Spazieren, ich kann uns einen Anstoss zu dem geben, oder eben das Wandern, das die Leute jetzt neu entdeckt haben, das ja zu einer regelrechten Bewegung geworden ist. Und eben die Freude über all das Schöne, das wächst und da fliegt, ist das Kontrastprogramm von Paul Gerhardt. Auch heute, wenn wir an das denken, was wir vom Weizen gesungen haben, der Weizen, der ja in der Ukraine wartet, dass er in die Welt rausverteilt wird, dass die Leute gesagt werden. Und dort sieht man das Lied, das hat seine Aktualität von dem zumal, von Paul Gerhardt bis heute. Wenn wir uns freuen über das gute Gewachsene, dann lesen wir aus dem Lied so, dass man sich dem entgegenstellen soll, was das Leben verhindert, was der Weizen nicht lässt wachsen und lässt uns auch schätzen, dass wir einen friedlichen Himmel haben über uns. Wie der Liedermacher vor kurzem gesagt hat, schätzen wir den friedlichen Himmel über uns, wo keine Bomben runterfallen. Und aus all diesem Bild von dem, was man vor Augen hat, kann man eine Brücke zum Himmel schlagen. Der Paul Gerhard sagt, ich will nicht ruhen und will Gott loben für all das, was er tut, dass er so viel Fruchtbarkeit und viel Schönheit in die Welt hineingesetzt hat. Und deshalb macht er eben die Verbindung in der 8. Strophe, in der 9. Strophe. Ach, denke ich, bist du hier so schön, da meint der Gott, du bist hier auf der Erde so schön, bei dem, wo da wachst, du fliegt, du lebt. Und lässt uns so lieblich gehen auf dieser armen Erde. Was will doch wohl nach dieser Zeit dort in dem reichen Himmelszelt und güldenen Schlosse werden? Also ich denke, wenn Gott schon auf dieser Welt so viele gute und feine Sachen wachsen kann, wie viel mehr wird uns dann in der Ewigkeit damit beglücken? Und er sagt auch, auf dieser armen Erde, da klingt schon ein bisschen an, dass eben auf der Erde nicht immer, dass es eben nicht immer wächst. Dass es eben auch Momente gibt, wo es Armut hat, wo es nicht so geht, wie es Gott mit seinem Segen vorgesehen hat. Es geht ihm aber darum nicht, vertrösten, sondern da eine Motivation und eine seelsorgerliche Haltung einzunehmen und eben sagen, ja, man muss auch die Freude mobilisieren, Gott ist hier und da, auch wenn er nicht umfassend da ist. Der Himmel, die Erde ist schon ein Hinweis auf den Himmel, der kommt. So gesehen kommt er eben nachher wieder zurück und sagt, oh, wo wäre ich schon im Paradies, wo es noch viel mehr Früchte und noch viel schaffigere Beine und noch viel fröhlichere Schafe gäbe. Aber er sagt, ich bin jetzt eben doch, ich stand meine Beine hier auf der Erde und sagt nachher eben in der 12. Strophe, doch will ich jetzt schon, da ich noch hier trage dieses Leibes Joch, auch gar nicht stille schweigen. Spürt eben die Last davon. Vom eigenen Körper, der eben mal gut mal und mal gut sich aufraffen am Morgen und den Weg gehen oder eben ins Freie rausgehen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch einen Tag hat, wo es einem gar nicht drum ist, aufzustehen, wo man vielleicht seine Reste spürt. Und so will er beides stark machen und sagen, eben doch das Joch zu tragen und doch Gott zu loben für eben die Bruchstücke, vielleicht, die man sieht vom Schönen, mit dem, mit seinem Herz eben zu loben. Mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allen Ort zu deinem Lobe neigen, sagt er denn. Ich darf also Gott um seinen Beistand bitten, wenn ich ihn lobe, und ich mich mit ihm verbinde und so durch das Motiv von der Natur auf den Körper und auf das Leben von Menschen übertragen. In der 13. Strophe, hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe, gib, dass der Sommer deiner Gnade in meine Seele früh und spät viel Glaubensfrüchte ziehe. Also dass so aus dem Leben raus etwas wächst, aus dem, was wir von Gott gesehen, dass es das Kraft gibt und da etwas rauswächst. Und wenn ich so das Johannes-Evangelium im Ohr habe, dann denke ich, die Glaubensfrüchte, die der Evangelist Johannes vor Augen hat, dass sie eben die Liebe untereinander, die Freude über Jesus, dass er uns einen Weg vorbereitet hat und auch das Vertrauen, dass er uns eben auf diesem Weg begleitet und uns als Ziel führt. Der Heilige Geist, sagt Paul Gerhard, soll in mir wirken, dass ich so wie ein Baum werde, der starke Wurzeln hat und kann schöne Blätter entwickeln und blühen und Früchte tragen. Und dann sagt er am Schluss, in der letzten Strophe, eben, mach mich zu einem Blümchen in deinem Garten, dass ich dann ewig blühe, hier auf der Erde und auch dort. So können wir probieren, auf dem Weg vom Wachsen und vom eben die Früchte miteinander teilen und schätzen gehen. Früchte bringen und so, denke ich, das bedeutet auch Leben und Handeln, dass eben niemand Hunger hat und verzweifelt auf diesen armen Erde, wo eben Gefahr durchaus da ist. Und wir können uns fragen am Schluss von diesem Lied und von der Predigt, in welchen Lebensbereichen möchtest du besonders Gott um sein Segen bitten? Wir haben also die drei Punkte für heute, wo in welchen Momenten solltest du leben, die Aufforderung von Paul Gerhardt hören, geh aus mein Herz und suche Freude und dich aufraffen, wo sollst du dir mehr Momente gönnen, wo du kannst schmecken, hören und sehen in der Welt draussen von dieser Güte von Gott und wo kannst wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du weh unter den Segen von Gott möchtest stellen. Amen.
So nimmt er immer wieder Momente vom Rausgehen ins Freie, geh aus mein Herz und suche Freude. Das Kontrastprogramm zu dem, was dir vielleicht im Herz ein bisschen enger ist. Und Freude über das Gute und Gewachsene. Und bitte Gott um sein Segen, dass du möglichst wachsen. So schenke er dir sein Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.